Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt Sie Silke Hane. Guten Tag. Die Pendlerpauschale fällt in diesem Jahr für manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wohl kleiner aus. Der Weg vom Schlafzimmer in die Küche wird nicht angerechnet für Beschäftigte im Homeoffice. Leer ausgehen sollen sie trotzdem nicht. Die Detaileinigung für eine Homeoffice-Pauschale gerät aber auch nicht sehr großzügig. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf die Industrie, wo viele Menschen in Kurzarbeit sind, aber die Auftragseingänge wieder ansteigen. Und wir haben eine Firma in Sachsen besucht, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, für unsere Reihe Firmenporträt. Es hat länger gedauert als geplant. Die Beratungen mussten nochmal verschoben werden. Gestern Abend aber haben sich die Staaten des Ölkartells OPEC und ihre Partnerländer verständigt, wie viel Öl sie im kommenden Jahr fördern wollen. Das Ergebnis: eine moderate Steigerung. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Mit einer Steigerung von 500.000 Barrel Öl pro Tag haben die Länder des OPEC-Kartells und Russland eine Einigung oder vermutlich richtiger den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja, diese Förderkürzung ist ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein, ist ein bisschen auch eine Kompromisslösung. In der aktuellen Situation, in der wir uns auch mit der Weltwirtschaft befinden, ist das okay, wird keinen richtig stören. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2021 dann doch wieder auch Zusammenkünfte der OPEC sehen werden und dass da nochmal neu das diskutiert wird.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. In der Tat hat die OPEC angekündigt, sich ab Januar regelmäßiger treffen zu wollen, nämlich einmal pro Monat. Bislang fanden die regelmäßigen Treffen einmal pro Halbjahr statt. Zum einen die starken Schwankungen an den Ölmärkten dürften bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Im März waren die Ölpreise an den Rohstoffmärkten zum ersten Mal in der Geschichte kurzfristig in den negativen Bereich gerutscht. Im April hatten die Ölförderländer dann eine Drosselung von 10 Millionen Barrel pro Tag beschlossen. Das hat zwar zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung nach der ersten Pandemiewelle wieder zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, allerdings auch zu einem Problem für die meisten ölproduzierenden Länder.
Die Ölförderländer in der OPEC sind alle unglaublich abhängig von ihren Öleinnahmen. Und jetzt haben die ja seit Frühjahr enorm reduziert. Diese Einnahmen fehlen.
So die Rohstoffexpertin der DK-Bank Gabriele Wiedmann. Im Grunde eine Quadratur des Kreises. Höhere Preise würden eine starke Drosselung und damit weniger Ölexporte für die meisten Ölstaaten voraussetzen, infolge also weniger Einnahmen. Hohe Ölexporte bei vergleichsweise geringer Nachfrage am Weltmarkt aber drücken die Ölpreise in den Keller. Und Carsten Jeski meint, dass die Nachfrage absehbar auch nicht wieder zu früheren Zeiten zurückkehren dürfte.
Es ist aktuell für ölfördernde Länder nicht einfach. Und das ist schon eine ganze Weile so. Denn diese goldenen Zeiten, in denen wir halt Ölpreise jenseits der 100 Dollar pro Barrel hatten, die sind vorbei. Und die werden wahrscheinlich auch wirklich eine lange Weile vorbei sein. Denn das hat nicht nur damit zu tun, dass ja auch die allgemeine konjunkturbedingte Nachfrage abgenommen hat, sondern auch damit zu tun, dass wir halt immer energieeffizienter produzieren können und dass wir immer mehr erneuerbare Energien haben.
Eigentlich hatten die Erdölförderländer geplant, ab Januar die Produktion deutlich stärker wieder hochzufahren als nun beschlossen. Allerdings hat offenbar die zweite Welle der Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen in Regionen wie Europa und Amerika diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Mischa Erhardt über die Entscheidung der OPEC und ihrer Partner, 2021 die Förderung leicht anzuheben. Jetzt die Frage an Claudia Werle, die heute die Finanzmärkte für uns im Blick hat. Wie fällt denn die Reaktion auf dem Ölmarkt darauf aus?
Immerhin, Öl der Nordseesorte Brent und amerikanisches Leichtöl sind teurer geworden. Das Fass US-Leichtöl kostet aktuell 46,39 Dollar. Es ist ja eben schon angesprochen worden. Es ist wirklich schwer vorherzusagen, wie sich die Nachfrage entwickeln wird. Also da muss man abwarten, ob die Rechnung der OPEC-Länder aufgeht.
Eine höhere Nachfrage könnte demnächst wieder aus der Industrie kommen. Die Auftragslage im produzierenden Gewerbe, zumindest in Deutschland, die ist wieder über dem Niveau von vor der Krise.
Ja, die Auftragsbücher sind gefüllt. Ein Anstieg gibt es den sechsten Monat in Folge. Die Auftragslage ist sogar besser als vor Ausbruch der Pandemie. Zu Gast ist David Kohl vom Bankhaus Julius Bär. Herr Kohl, wie kommt's?
Ja, das liegt daran natürlich, dass wir uns hier wieder aus der Pandemie herausbewegen und vor allen Dingen jetzt bei dieser neuen Welle der Pandemie eben nicht gerade die Industrie der Fokus ist bei den Eindämmungsmaßnahmen, sondern es ist eher das Dienstleistungsgewerbe. Und natürlich, wenn Sie Gaststätten schließen, wenn Sie Hotellerie schließen, dann leidet ein bisschen ein Bereich, was jetzt die Ölnachfrage angeht, zum Beispiel die Mobilität. Aber die Industrie ist außen vor und das ist auch politisch so gewollt. Man hat diese Sektoren herausgenommen in vielen Ländern aus diesen Maßnahmen. Und deswegen diese Normalisierung, die kommt dann natürlich der Industrie zugute.
Woher kommen die Bestellungen? Aus dem Inland, aus dem Ausland?
Es ist breit gefächert, muss man sagen. Ein bisschen mehr aus dem Ausland, kommt ein bisschen auf die Branchen an. Also wir haben gerade im Maschinenbau aus dem Ausland ein bisschen mehr. Aber es ist breit gefächert und es sind eben Nachholeffekte auch in der Industrie. Man hat in der ersten Jahreshälfte im Prinzip Investitionen zurückgestellt. Und die kommen jetzt und deswegen kommen auch diese doch sehr markanten, sehr deutlichen Wachstumsraten, die sind ja sehr beeindruckend, aber man darf nicht vergessen, in der ersten Jahreshälfte waren die natürlich mit dem negativen Vorzeichen genauso groß.
Den Maschinenbau haben Sie eben angesprochen, es gibt viele Branchen, in denen es rumort, in denen es gewaltige Umbrüche gibt, beispielsweise die Automobilindustrie. Spielt das keine Rolle?
Das spielt sicherlich eine Rolle, wenn man sich die längerfristigen Aussichten anschaut. Aber jetzt natürlich bei dem Auftragseingang sind sehr stark diese Nachholeffekte, diese Volatilität am Werk. Und die überlagert eigentlich alles. Also wenn Sie jetzt eine Zahl vom Auftragseingang sehen, da kann man kaum darauf schließen, dass es in der Autoindustrie strukturelle Umbrüche gibt, die einfach diese Schwankungen, die wir dieses Jahr erlebt haben, und zwar nicht aufgrund von strukturellen Entwicklungen oder nicht aufgrund von Modellentwicklungen oder nicht aufgrund von höherer Nachfrage, sondern einfach wegen der Corona-Maßnahmen, die überlagern alles. Und da sieht man jetzt auch bei der Autoindustrie positive Zahlen.
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Ist alles doch nicht so schlimm, wie viele das gedacht haben?
Na, den Einschluss muss man daraus ziehen, dass auch die zweite Welle der Pandemie, dass man damit besser umgeht oder zumindest so umgeht von der Politik, dass es wirtschaftlich eben nicht diesen starken Einbruch kommt. Und das hilft natürlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was sind die langfristigen Folgen, was sind Zweitrundeneffekte, wie stark betrifft es dann vielleicht eine Pleitewelle, die auf uns zukommt, wie stark ist der Kapitalstock betroffen. Und hier hat man einen Weg gewählt, der eben das minimiert, hier diese Kosten. Und die Zahlen heute, die bestätigen, dass das ein Weg war, der genau dieses erwünschte Resultat auch bringt und der eben nicht die Industrie auch noch in Mitleidenschaft zieht.
Wo sehen Sie jetzt die Hauptprobleme, die vor uns liegen?
Ja, es ist natürlich dieser Bereich Dienstleistungssektor und zwar da auch nicht unbedingt derjenige, der groß zur Wertschöpfung, also hier zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, sondern es ist die Beschäftigung. Es sind sehr beschäftigungsintensive Sektoren sind gerade betroffen. Das heißt, langfristig sind hier die Herausforderungen, diese Beschäftigungslosigkeit wieder in den Griff zu bekommen. Das sind kleinere Einkommen und da ist natürlich dann, und das sehen wir auch immer wieder, der Staat gefragt mit zusätzlichen Transfereinkommen, mit zusätzlichen Stützungsmaßnahmen. Und das ist die Herausforderung für das nächste Jahr, für 2021.
Sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Danke an Herrn Kohl von meiner Seite hier aus dem Studio. Frau Werle, dann schauen wir jetzt noch auf den Aktienmarkt. Der DAX, der ist heute in so einer Art Wartezustand.
Ja, das kann man sagen. Er kommt nicht so recht vom Fleck. Heute Nachmittag nach der Sendung um 14.30 Uhr kommen neue Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Monat November. Zahlen, die Aufschluss geben, wie es wirtschaftlich um Amerika bestellt ist. Dann ist dann noch das Thema Brexit. So wie es scheint, kommt ja so langsam Bewegung in die Verhandlungen. Man rechnet möglicherweise sogar noch damit, dass es vor Ablauf des Wochenendes ein Ergebnis wert geben könnte, wie auch immer das dann aussieht. Das dürfte dann auch das große Thema beim EU-Gipfel in der kommenden Woche werden. Der DAX aktuell, steht leicht im Minus bei 13.247 Punkten.
Gestern Abend nach Börsenschluss hat die Deutsche Börse dann noch bekannt gegeben, welche Firmen in den unterschiedlichen DAX-Indizes Stühlerücken gibt es da. Wie sieht's aus?
Also im DAX und im Tech-DAX ändert sich erstmal nichts. Ganz wichtig, Siemens Energy zieht in den MDAX ein, rund 2,5 Monate nach dem Börsendebüt. Auch im SDAX gibt es einige Veränderungen. Der Kabelnetzanbieter Tele Columbus beispielsweise muss gehen, der Autozulieferer Leoni muss ebenfalls gehen. Die Veränderungen werden zum 21. Dezember wirksam. Die sind vor allem für große Fondsgesellschaften oder überhaupt für große Anleger wichtig, die mit ihren Produkten teilweise wirklich diese Indizes abbilden. Und von daher muss der ein oder andere kaufen bzw. verkaufen.
In Wolfsburg bei Volkswagen, da rumort es mal wieder. Da wird über die Besetzung von Vorstandsposten und die vorzeitige Verlängerung für den Chef Herbert Diess gestritten. Diese Woche tagte auch das Präsidium des Aufsichtsrats, vertagte aber Entscheidungen und jetzt geht Herbert Diess in die Offensive.
Ja, er rechnet mit einer baldigen Entscheidung. Er möchte ja seinen Vertrag, der bis 2023 läuft, vorzeitig verlängert haben, weil er das als so eine Art Vertrauensbeweis sieht, um einfach seine künftige Politik besser durchsetzen zu können. Konkret geht es aber auch schon um den Posten des Finanzvorstands und des Einkaufschefs und es wird über den neuen Zuschnitt von Vorstandsbereichen diskutiert. Und wenn man von all diesen Personalien mal absieht, bei VW geht es auch um sowas wie CO2-Ziele. Der Konzern wird voraussichtlich mit seiner Flotte die gesteckten Ziele in diesem und im kommenden Jahr nicht erreichen. Also da drohen hohe Strafzahlungen. Viel Bewegung heute. VW-Aktien können die Tagesgewinne jedenfalls nicht halten, sind 0,7% jetzt im Minus.
Der Euro war zuletzt sehr stark. Wie sieht es heute aus?
Bleibt stark. Der Euro 1,2168 $. Die Umlaufrendite ist von minus 0,54 auf minus 0,56% gesunken. Die Feinunze Gold kostet $1,841,72.
Claudia Wähler mit den Informationen vom Aktienmarkt. Danke nach Frankfurt. Die Corona-Pandemie wirbelt das Arbeitsleben kräftig durcheinander. Konzepte wie Büroarbeit, Präsenzpflicht und Pendeln wackeln. In manchen Betrieben fehlt plötzlich Arbeit, in anderen kann man sich kaum noch davor retten. Und einige Firmen zahlen ihren Beschäftigten für die Extraleistungen sogar Boni. Das alles wirkt sich auf die Steuererklärungen der Menschen aus. So hatte sich die Große Koalition etwa jüngst auf eine Homeoffice-Pauschale von 5 Euro am Tag geeinigt. Unklar war, ob sie mit der Pauschale für Werbungskosten verrechnet wird. Jetzt gab es im Rahmen der Beratungen zum Jahressteuergesetz eine Festlegung. Panayotis Gavrilis.
120 Tage à 5 Euro können geltend gemacht werden, sprich 600 Euro im Jahr. Die Idee, wer Zusatzkosten hat, soll pauschal entlastet werden, sagt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding.
Das Besondere ist ja, man kann schon bisher zum Beispiel Schreibtisch oder PC oder so absetzen. Und wer ein Arbeitszimmer hat, der ist sowieso raus, der kann es auch komplett absetzen. Es geht jetzt um die wenigen Fälle, in denen man praktisch am Küchentisch ein bisschen beengt arbeiten muss und zusätzlich Strom- und Wasserkosten hat. Und dafür ist diese Pauschale gedacht.
So Binding gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Homeoffice-Pauschale wird nicht zusätzlich gelten, sondern in die bisherige Werbungskostenpauschale eingerechnet. Hier können Ausgaben, die für die Tätigkeit notwendig sind, angegeben werden. Darunter fallen Fahrtkosten, Arbeitskleidung oder auch Seminare. Der Effekt, je mehr Kosten jemand geltend machen kann, umso weniger Steuern muss er oder sie zahlen. Für die Homeoffice-Pauschale heißt das, am Ende profitieren im Prinzip nur diejenigen, die mehr als 1.000 Euro Kosten für ihre Tätigkeit angeben. Zudem dürfte die Zuhause-Arbeiten-Pauschale sich auch nur für diejenigen rechnen, die es nahe zur Arbeit haben und nicht mehr als 17 Kilometer fahren müssen. Wer weiter weg von seiner Arbeitsstelle wohnt, für den oder die lohnt es sich eher, die zurückgelegten Kilometer über die Pendlerpauschale sich anrechnen zu lassen, statt pauschal 5 Euro fürs Homeoffice. Warum aber liegt die Grenze gerade bei 5 Euro pro Tag? Lothar Binding antwortet, alles andere wäre zu teuer.
Die ehrliche Antwort ist, dass das einen fiskalischen Hintergrund hat. Fiskalisch heißt bei uns ja immer, was es den Staat kostet. Und da wir ja im Moment schon exorbitante Kosten natürlich haben, bezogen auf alle Corona-Hilfen, hatten wir uns überlegt, dass hier 1 Milliarde der fiskalischen Kosten nicht überschritten werden soll.
Wie viele Menschen von dieser Regelung tatsächlich profitieren werden, ist aktuell noch unklar. Die Homeoffice-Pauschale ist dabei zeitlich auf 2 Jahre befristet. Sie kann bei der Steuererklärung für 2020 und 2021 berücksichtigt werden. Fabio De Masi von der Linksfraktion kritisiert, dass Arbeitgeber vollständig aus der Pflicht genommen würden, für die Homeoffice-Kosten aufzukommen. Die Pauschale begünstige zudem höhere Einkommen über den Steuerabzug. Bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen käme kaum was an, so De Masi. Auch Christian Dürr, Fraktionsvize der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert die Regelung. Unserem Hauptstadtstudio sagte er,
die Homeoffice-Pauschale, sie kommt viel zu spät und vor allen Dingen greift sie zu kurz. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass während der Krise eine Pauschale von mindestens 100 Euro pro Monat eingeführt wird, damit man eine steuerliche Entlastung auch wirklich spürt.
Die Steuerpauschale fürs Homeoffice ist Teil des geplanten Jahressteuergesetzes. Die Koalition will dabei auch Ehrenamtliche steuerlich entlasten. Zudem dürfen gemeinnützige Vereine und Organisationen mehr Geld als bisher steuerfrei einnehmen. Die Freigrenze soll von 35.000 auf 45.000 Euro im Jahr angehoben werden.
Panayotis Gavrilis berichtete. Von den wilden 20ern bis ins Jahr 2020, Firmen, die diese Zeitspanne überdauert haben, die haben viel erlebt. Weltwirtschaftskrise, NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau in Ost und West, deutsche Einheit, Finanzkrise und jetzt die Corona-Pandemie. Unsere Reihe Firmenporträt widmet sich in den kommenden Wochen diesen 100-Jährigen. Heute geht's nach Sachsen, ein Tischlereibetrieb, der am heftigsten zu DDR-Zeiten zu kämpfen hatte. Sven Kochale war dort.
Die Tischlerei von Frank Vetter wirkt hell, großzügig und modern. Hier werden gerade Plexiglasscheiben in Holzrahmen eingebaut. Behörden und Praxen brauchen sie dringend als Schutz vor dem Coronavirus. Nur die grüne Maschine, die etwas am Rand steht und nicht benutzt wird, will nicht so recht ins Bild passen.
Das ist eine alte Hobelmaschine, die mein Vater noch damals gekauft hat, von 1966. Wir können das da oben wieder anschließen, dann ist er an die Späneabsaugung angeschlossen. Und dann funktioniert die.
Auf der Hobelmaschine steht VEB Standard Markranstädt. Sie stammt noch aus der DDR-Zeit, die Frank Vetter tief geprägt hat. Gleich neben der Werkstatt liegt sein Büro, wo sofort ein Bild von den Beatles auffällt. Frank Vetter hat es selbst gemalt. Er ist großer Fan. Live hat er die Band nie erleben können. In der DDR war das nicht möglich. Und irgendwie passt das in die damalige Mangelwirtschaft mit ihren ganz eigenen Spielregeln, meint Frank Vetter.
Das war ja damals so, mit Geld konntest du nicht anfangen. Wenn du aber gesagt hast, du bring mir mal eine Fuhre Kies, dann hat er gesagt, ich brauche auch mal 3 Kellerfenster. Und so lief das dann. Ja.
Die Firma hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Aus der kleinen Tischlerei ist eine Möbelmanufaktur geworden, die sogar Küchen konzipiert. Bei einer Tasse Kaffee erzählt der heute 70-Jährige, wie er die Firma von seinem Vater Herbert übernahm, der früh gestorben ist. Der Vater hatte einen besonderen Geschäftssinn und sicherte sich einen direkten Zugang zu den Quellen. Private Handwerker bekamen Material nämlich zentral zugewiesen durch die sogenannten Einkaufs- und Liefergenossenschaften der DDR.
Mein Vater war eigentlich ein guter Fachmann. Wir hatten eigentlich an Materialien meist alles, was wir brauchten. Also er konnte organisieren und das war ja damals zu DDR-Zeiten eine ganz wichtige Eigenschaft, um zu existieren.
Die Firma wurde im Dezember 1920 in Dessau-Kochstedt von Opa Paul als Bau- und Möbeltischlerei gegründet. Die Zeiten waren hart. Der Erste Weltkrieg war zwar vorbei, aber das Sterben ging weiter. Denn die spanische Grippe hatte sich ausgebreitet. Die noch junge Firma baute viele Särge, erinnert sich Frank Vetter. Wie überhaupt sein Großvater immer gut zu tun gehabt hätte, selbst in der Weltwirtschaftskrise und auch in der NS-Zeit. Den Opa hat er noch genau vor Augen.
Ja, mein Opa war ein großer, schlanker, hübscher Mann, wie die damals so war, mit Schnauzer. Der war bei der Feuerwehr sehr aktiv, der war im Männerchor sehr aktiv und war sehr dominant.
Das selbstbewusste Auftreten findet sich auch bei Frank Vetter wieder. Und auch das gesellschaftliche Engagement, was viel mit seiner Frau Petra zu tun hat. Sie ist die Bürochefin und konnte es irgendwann nicht mehr ertragen, dass es in ihrem Wohnort Kochstedt keinen Treffpunkt mehr gab.
Da habe ich in Kochstedt eine Eisdiele aufgemacht. Mein Mann hat sie mir ausgebaut und eingerichtet und ich habe 2 Jahre lang Eis verkauft, weil es in Kochstedt weder einen Kaffee noch eine Eisdiele gab. Und die lief super und dann haben wir sie verkauft. Und jetzt bin ich wieder im Büro und die Eisdiele gibt es noch.
Und jetzt ist sie in guten Händen auch weiterhin und wir gehen immer hin Eis essen.
Die Vetters haben sich nie als reine Tischlerei verstanden. Als Innenarchitekt denkt Frank Vetter in Projekten. Seine mehr als 20 Mitarbeiter in der Manufaktur fertigen Möbel, bauen Fenster, kennen sich im Trockenbau aus und planen Küchen. Das Theater Dessau hat er genauso ausgestattet wie die örtliche Sparkasse. Zu den jüngsten Projekten gehört auch ein Schulungsraum in der Arena Leipzig. Es ist ein Lieblingsprojekt seines jüngeren Sohnes, der fußballbegeistert ist und die Firma in 4. Generation weiterführen wird. Eine große Jubiläumsfeier hat es allerdings in diesem Jahr nicht gegeben, erklärt Petra Vetter. Corona hat alle Pläne zunichte gemacht.
Wir haben nichts geplant mit Firmenjubiläum, weil wir gesagt haben, wir wollen das wirklich nicht machen. Es wäre eine Riesengefahr, wenn von uns irgendeinem was passiert, dann können wir unsere Firma dicht machen. Aber ich denke mal, dass diese Corona-Geschichte doch vielleicht im nächsten Jahr sich ein bisschen beruhigt. Wir hoffen das und dass wir das dann alles nochmal nachholen können. Ja.
Dann wäre auch Gelegenheit, die besondere Beziehung zum Dessauer Bauhaus zu beleuchten. Als Möbelbauer, berichtet Frank Vetter, kommt man da schnell an Grenzen.
Werde ich nie vergessen. Innerhalb des Schrankes, der vom Kühlschrankprinzip ähnlich war, konnte man auch bestimmte Dinge in die Türen reinstellen. Aber der Nachteil war, wenn du das aufmachst, dann kippte der um. Und dann habe ich gesagt, Herr Professor, dann müssen wir den hinten festmachen, um Gottes Willen, Denkmalschutz. Und da hinten auch ins Bauhaus ein Nagel oder eine Schraube in der Wand, das geht doch überhaupt nicht. Und dann ist das dadurch auf der Strecke geblieben. Wir haben nicht festgekriegt.
Darüber kann er heute schmunzeln. Doch plötzlich wird er wieder ernst. Er muss an den staatlichen Druck in der DDR denken. Private Handwerker waren nicht gern gesehen. Sie wurden von SED-Funktionären gedrängt, eine PGH zu gründen, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks, von denen später viele in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt wurden. Sein Vater wollte das nicht.
Ich weiß noch, dass mein Vater immer meine Eltern die Jalousien runtergelassen haben, das Tor abgeschlossen haben und nicht aufgemacht haben, weil sie richtig Existenzangst hatten. Es war für mich als Kind, man kriegt das ja mit, ja, dass da irgendwas stimmt da nicht. Die Gefahr bestand eben immer, dass man dann irgendwie mal was Falsches gesagt hat oder sich mal aus der Reserve hat locken lassen und dann, das wäre dann tödlich gewesen. Ne?
In der Erinnerung von Frank Vetter hat das tiefere Spuren hinterlassen als Kriege, Wirtschaftskrisen oder Seuchen. Vielleicht auch deshalb steht die grüne Hobelmaschine aus dem VEB-Standard Markranstädt bis heute in seiner Werkhalle.
Die 100-jährige Tischlerei Vetter, unser Firmenporträt, kam heute von Sven Kochale aus Sachsen. Dieter Zetsche war lange Jahre Vorstandsvorsitzender bei Daimler. Nach einer Abklingphase wollte er eigentlich an die Spitze des Aufsichtsrates den Konzern weiter begleiten. Doch weil Daimler nach seinem Abgang in eine auch hausgemachte Krise abrutschte, wuchs die Kritik an diesem Plan. Zetsche zog daraufhin im September zurück und für Daimler blieb ein Problem. Das Unternehmen stand ohne Favoriten für den Posten des Chefaufsehers da. Nun soll es ein erfahrener Automanager richten. Der ehemalige BMW- und VW-Chef Bernd Pischetsrieder. Die Kommentare der Zeitungen heute spiegeln das Für und Wider.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, der 72-Jährige sei ein Vertreter der alten Autowelt, in der die hohe Kunst des Motorenbaus deutsche Automarken zu Ikonen machte. Das sieht so gar nicht nach Aufbruch aus. Und trotzdem ist Pischetsrieder, der die Daimler-Welt kennt, weil er schon seit 2014 dem Aufsichtsrat angehört, ein guter Kandidat für diesen Posten. Als Maschinenbauer versteht Pischetsrieder den Stolz auf das Erreichte. Das schafft Vertrauen zu den Beschäftigten. Sein diplomatisches Geschick wiederum wird von Vorteil sein in der Beziehung zu den Aktionären. Die Stuttgarter Zeitung ist sich nicht so sicher, ob Pischetsrieder der richtige Mann für das Amt ist. Als früherer Chef von BMW und Volkswagen hat er gewiss viel Erfahrung in der Automobilbranche. Doch seine damalige Karriere kennzeichnen Misserfolge. Die Übernahme des britischen Autobauers Rover brachte den bayerischen Premiumhersteller in eine gefährliche Schieflage. Und bei VW musste er nach wenigen Jahren wieder abtreten, weil es ihm nicht gelang, den Konzern auf einen nachhaltigen Erfolgskurs zu bringen. Die Kritik an der neuen Milliardenstaatshilfe für den Reisekonzern TUI hält an. Wer rückblickend in 1-2 Jahren eine Liste der schlimmsten Fehler erstellt, die sich die Regierung während der Corona-Pandemie geleistet hat, wird an oberster Stelle den Namen des in London gelisteten Reisekonzerns notieren, glaubt das Handelsblatt. Die Bundesregierung plündert mit einer kaum noch verdeckten Salamitaktik die Staatskasse für ein Unternehmen, das keineswegs so systemrelevant ist wie Commerzbank, Lufthansa oder Deutsche Bahn. Andere Tourismusfirmen, die in der Pandemie Hilfe benötigen, bekamen sie nur in homöopathischen Dosen. Als denkbar unglücklich wertet die Süddeutsche Zeitung das Krisenmanagement der TUI während der Pandemie. Der Konzern hat es sich durch schlechte Erreichbarkeit und Ärger um Provisionsrückzahlungen mit dem stationären Vertrieb verscherzt. Dort werden 75% aller Reisen verkauft. Auch mit den Dienstleistern gab es Probleme. Hoteliers klagten über ausbleibende Zahlungen. Nicht zuletzt in Deutschland gibt es viele Kunden, die auf ihr Geld für ausgefallene Reisen warten. Zukunftsfähige Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Partnern sehen anders aus.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Nach den Nachrichten um 14.10 Uhr hier Deutschland heute. Die Kolleginnen widmen sich dann der schwierigen Frage der Triage in Krankenhäusern. Danke für Ihr Zuhören. Bis hierher sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.